Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich habe vor kurzem mal über was gepredigt, und zwar, dass der Heilige Geist die Kraft hat, unser Leben komplett zu verändern. Dass manche Veränderungsprozesse, die wir so für unüberwindbar halten, durch den Heiligen Geist wirklich schaffbar und machbar sind. Und danach kam jemand auf mich zu und hat gesagt, Herr Timo, das ist eine schöne Predigt und motivierend und so, aber warum ist das dann immer noch so schwer? Warum ist das Christsein dann nicht viel leichter? Dass ich mit der Entscheidung für Jesus, da gibt es einen Gott, der alles kann und der mich begleitet, wenn man sich das mal vorstellt. Und dann ist es trotzdem noch oft so schwer für uns Christen. Und gibt es Konflikte und gibt es Dinge, die wir nicht schaffen und wo wir einander schuldig werden und die schwer sind im Leben und so weiter. Warum fühlt sich das Leben manchmal nach Kampf an, auch als Christ? Wir kommen heute zum Ende unserer Epheser-Reihe, die heißt der Masterplan, und da fordert uns Paulus nochmal raus, er spricht genau dieses Thema an, er zeigt uns, wie wir Bösem begegnen können, dem Bösen auf dieser Welt. Aber ich lese den Text am besten gleich mal vor, der hat es nämlich in sich und da werden wir, glaube ich, schon ziemlich schnell herausgefordert, wenn wir den lesen. Also Epheser 6, Verse 10 bis 20. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, des Evangeliums des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Soweit der Text. Und er fordert uns heraus, weil er uns aufzeigt, dass es sowas wie eine Realität des Bösen gibt. Und dann wird es auch noch sehr, sehr kämpferisch umschrieben, oder? Da ist vom heimtückischen Angriffen des Teufels die Rede, von Mächten und Gewalten der Finsternis, vom Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen, von Pfeilen und Angriffen ist da die Rede. Und das ist in unserer heutigen Zeit doch ziemlich befremdlich, oder? Dass wir so über das Böse vor Augen gemalt bekommen. Kann man das noch glauben im 21. Jahrhundert? Ist es noch irgendwie realistisch für uns? Es klingt eher so nach mittelalterlicher Kirchenkunst, wo da so Dämonen mit unglaublich schrecklichen Fratzen auf den Gemälden zu sehen sind. Oder nach Hollywood, wo es diese Filme gibt, ne, diese Fantasy- und Horrorfilme über Dämonen und Dämonenbekämpfung und so. Wir bekommen da gleich Bilder, wenn wir das sehen. Und deswegen habe ich auch mal eine KI gefragt und habe mal gesagt, hey, wie würde ich aussehen als Dämonenjäger? So. Das ist die Vorstellung. Ne? So sieht es aus im Kampf gegen das Böse. Ich finde, das sieht auch ziemlich cool aus. Und ich glaube, ich hätte da viel mehr Autorität, wenn ich so aussehen würde. Ja? Ja. Leute, lest mehr die Bibel. Ja. Oder irgendwie cooler. Wir brauchen noch Freiwillige für den Jahresputz. Ja. Ich glaube, ich hätte mehr Autorität dann. Ja. Also falls du dachtest, Timo und Sammy, die rennen nachts in Lörrach rum, faseln irgendwelche lateinische Worte und spießen Dämonen mit irgendwelchen Besenstielen auf, dann stimmt das nicht. So sieht der Kampf gegen das Böse nicht aus. Nicht so. Sondern da ist was ganz anderes da im Sinn, und wir kommen dem ein bisschen näher auf die Spur in der heutigen Predigt. Ich nehme euch mal kurz mit rein in einen Überblick über das, wie die Bibel uns das Böse vorstellt und die Orte vorstellt, in denen Böses entstehen kann. Sie hat da eigentlich drei Felder, in denen Böses entstehen kann. In uns Menschen, in jedem von uns, durch unser Umfeld entsteht Böses und durch böse Mächte. Das sind so die drei Punkte. Das Böse in uns, das keimt in unserem menschlichen Herzen durch Egoismus oder durch Selbstzweifel. Im Kleinen sehen wir das schon im Kindergarten. Ne? Da ist jemand, der spielt mit einem Spielzeugbagger und dann ist ein anderes Kind neidisch und sieht, wie viel Spaß es mit dem Spielzeugbagger hat und es will auch gern genau diesen Spielzeugbagger haben und will damit spielen. Und dann fallen vielleicht böse Worte und vielleicht fliegt auch irgendwann mal ein Bauklötzchen. Und da ist schon ein bisschen Potenzial im ganz Mini-Kleinen drin. Nicht schlimm, aber Potenzial. Und dann im Großen geht es dann gar nicht mehr um Spielzeugbagger, sondern dann geht es vielleicht um Erfolg. Um Geld, um Macht, um Reichtum, um Recht haben oder was weiß ich noch was alles. Das ist in uns drin, dass wir uns selbst verwirklichen wollen, dass wir Dinge, die wir begehren, haben wollen und nicht immer darauf achten, wie es dem anderen damit geht. Das sehen wir in der Ehe, das sehen wir in unserem Verhältnis zu unseren Eltern und zu den Kindern, das sehen wir auf unserem Arbeitsplatz, das sehen wir in der Gemeinde. Wir sehen das. Da ist Potenzial in uns drin. Das ist in uns, seit wir von Gott getrennt leben, seit dem Sündenfall. Da gibt es etwas in uns, das Böses für andere verursacht. Selbst wenn unsere Gründe gar nicht immer so für uns, manchmal reden wir uns das ein, manchmal wissen wir es aber auch nicht besser, gar nicht so darstellen, als wären sie böse, sondern wir denken, wir wollen doch nur das Gute für uns. Aber halt auf Kosten von anderen. In der Bibel in Jakobus 1, Vers 14, da lesen wir, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Paulus redet auch manchmal im Römerbrief zum Beispiel über den Kampf zwischen Fleisch und Geist. Da gibt es Dinge, die wollen wir und eigentlich wissen wir, die sind gut für uns und dann versuchen wir das, aber wir erreichen sie trotzdem nicht. Da gibt es etwas in uns, das stärker ist, etwas in uns, das dem widersteht, weil das Gute tun manchmal so anstrengend ist. Also, da gibt es etwas in mir, sagt die Bibel, seit der gefallenen Schöpfung in uns Menschen, etwas, das mit unserem Egoismus oder mit einem kleinen Selbstbewusstsein zu tun hat, weshalb wir oder was Nährboden sein kann für Böses. Und dann gibt es das Böse, das von außen kommt. Zum Beispiel durch Schicksalsschläge, durch Prägungen oder ganz plakativ durch Krieg, durch Gewalt, durch Krankheit. Und all das gibt es ja schon in der Bibel. All das kommt auch da schon vor. Und es gibt es heute noch. Heute noch kennen wir das, dass andere Böses tun. An uns. Und wir alle haben das erlebt. Wir leben mit unperfekten Menschen zusammen, sind selbst unperfekt und dadurch erleben wir auch, dass andere Menschen an uns schuldig geworden sind. Und das prägt. Entweder so, dass wir zum Opfer werden und sich Opferrollen verfestigen oder dass wir zum Täter werden. Ich war ja 9 Jahre lang Jugendreferent vor der Stelle hier in Lörrach und da habe ich viel mit jungen Leuten zu tun gehabt, mit Teenagern. Und ich kann mich an einen Fall erinnern, da war einer, der hat ziemlich gemobbt, die anderen gemobbt. Und so, dass ich mal gedacht habe, jetzt muss ich was sagen, habe den mal zu mir hergeholt und habe gefragt, hey, was ist denn eigentlich los? Und dann haben wir zusammen gesprochen und da im Gespräch hat sich herausgestellt, dass die Person selber gemobbt wurde in der Schule und dann so schlimm, dass er die Schule gewechselt hat. Und dann hat er sich aber eins vorgenommen. Er hat gesagt, ich möchte nie mehr Opfer sein und bevor ich Opfer bin, werde ich Täter. Und so war das. Das macht was mit uns, wenn Böses auf uns zukommt, von außen. Das verändert uns. Auch bei anderen Themen ist es so, nicht nur bei Mobbing. Ja, statistisch gesehen üben Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, zum Beispiel öfter sexuelle Gewalt aus. Vor ein paar Jahren hat die Berliner Charité, die Uniklinik Heidelberg, die Uni Magdeburg und RWTH Aachen gemeinsam ein Forschungsprojekt durchgeführt, in dem sie diesem Phänomen auf den Grund gegangen sind. Sie haben gemerkt, wir wollen das verstehen. Warum ist das denn so? Man sollte doch eigentlich meinen, wenn jemand so Schlimmes erlebt hat, dass er dann erst recht nicht zum Täter wird. Aber genau andersrum ist der Fall. Das macht was mit uns, wenn Böses auf uns zukommt. Auch in der Gemeinde erleben wir das. Ja, Menschen, die in Gemeinde Machtmissbrauch erlebt haben, die klein gehalten wurden, die Gesetzlichkeit erlebt haben, die zum Beispiel falsche Prophetie erlebt haben, die irgendwie irgendeine Form geistlichen Missbrauch erlebt haben. Das alle passiert uns mal in der Gemeinde, ja, weil wir Menschen sind, wenn wir nur lang genug da sind. Und dann ist die Frage, wie arbeite ich das auf? Und entweder, wenn ich das nicht aufarbeite, entweder macht das was mit meinem Glauben und ich verliere ihn Stück für Stück, oder ich werde selbst zum Täter, ich passe mich dem System an. Also wir erleben das Böse in uns, wir erleben es durch unser Umfeld und Paulus sagt in unseren Versen, da legt er den Schwerpunkt drauf, wir erleben das Böse auch durch böse Mächte. Und die ganze Bibel ist voll davon. Ja? Schon im 1. Mose, kurz nach der Schöpfung, ja, beim Sündenfall, 1. Mose Kapitel 3, da erleben wir, wie Adam und Eva, die ersten Menschen, versucht werden vom Bösen, vom Satan, der in Form einer Schlange zu ihnen kommt und sie versucht, der Interesse daran hat, sie auf seine Seite zu ziehen oder zumindest weg von Gott zu ziehen. Und dann lesen wir das über das ganze Alte Testament hinweg. Auch Hiob ist so ein ganz bekanntes Beispiel, wo Satan dem Hiob Schlechtes tun will und seinen Glauben kaputt machen will und Gott ihm ein Stückchen Raum gibt, dass er das tun kann, aber dann als Sieger später wieder Versöhnung schafft. Und dann sehen wir das im Alten Testament weiter bei den Königen und immer wieder, wie böse Mächte versuchen, auf das Leben von Menschen einzuwirken. Und wir sehen es dann nicht nur im Alten Testament, sondern auch bei Jesus, wie er in der Wüste ist, tagelang gefastet und gebetet hat. Und dann kommt der Satan und versucht ihn einzufangen, versucht ihm auszureden, dass er als Retter für diese Welt am Kreuz stirbt und sagt, du kannst doch hier auch König werden, ich gebe dir die Macht über diese ganze Welt. Und es sagt ja auch, dass Satan wirklich Macht hat und er sagt, ich gebe sie dir und du kannst Macht ausüben, dann sehen die Leute dich und dann knien sie vor dir nieder, weil sie sehen, wie mächtig du bist und dann glauben sie dir und du kannst doch auch dein Ziel erreichen. Und so versucht Satan Jesus. Und wir sehen es in den Paulusbriefen auch, diese Existenz der bösen Mächte und auch in der Offenbarung, dann in der Endzeit. Überall, die ganze Bibel ist voll davon. Aber die Bibel, die kennt keine Dämonen so mit hässlichen Fratzen, mit Schwertern, die man mit Schwertern und Weihwasser und irgendwelchen Splitter vom Kreuz Jesu bekämpft, sondern sie hat eine andere Richtung. Diese Richtung, die die Bibel kennt und uns weitergibt von diesen Mächten, die ist so, dass diese Mächte unsichtbaren Einfluss auf unsere Gedanken, auf unsere Überzeugungen, auf unsere Werte, auf unseren Glauben nehmen und dadurch natürlich dann unser Handeln beeinflussen wollen. Also wir halten fest, die Bibel lehrt uns, das Böse, das wächst, kann in uns wachsen, kann durch unser Umfeld uns begegnen und durch böse Mächte verursacht sein. Und in der Praxis, da verschwimmen die drei Wirklichkeiten miteinander. Ja, ganz besonders heikel wird es, wenn erstens unser Egoismus oder unsere Angst oder unser kleines Selbstbewusstsein mit zweitens der äußeren Prägung zusammenkommen und wir dann drittens von bösen Mächten versucht werden. Das ist oftmals gar nicht so auseinanderzuhalten. Das Böse ist Realität. Und wir erleben das auch als Gemeinde immer wieder oder als Leitungskreise, dass wenn wir an bestimmten Punkten sind, der Gemeinde, an entscheidenden Punkten, dass es Versuchungen gibt. Der Art und Weise, wie wir übereinander denken, der Art und Weise, wie Dinge passieren, es kann ganz unterschiedlicher Gestalt sein. Und es kann einem jetzt ganz viel Angst machen, wenn man merkt, das Böse ist wirklich Realität, aber es gibt auch eine Realität, die Paulus dieser Realität entgegensetzt. Und das ist die Realität der Kraft Gottes. Paulus steigt in diesen Text so ein, dass er sagt, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Das ist die Grundlage, warum wir überhaupt diesen Kampf eingehen können. Es gibt eine Wirklichkeit, dass Gott das Böse besiegt hat. Und in unserem Text lesen wir so zum Beispiel in Vers 13, ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Das ist schon sicher. Wenn ihr kämpft, werdet ihr siegen. Deswegen kämpft. So ein bisschen wie bei Schrödingers Katze. Ne? Wenn wir kämpfen, dann siegen wir auch, aber wir müssen auch kämpfen. Beides ist gleichzeitig wahr. In anderen Stellen lesen wir Römer 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Da sieht man diesen Krampf des Paulus mit dem Bösen. Und dann sagt er, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dank sei Gott, da ist der Sieg. Da ist der Sieg. Das ist was, das wir wissen dürfen, wenn wir kämpfen gegen Sünde, wenn wir kämpfen gegen schlechte Verhaltensweisen, wenn wir kämpfen gegen irgendwelche Dinge. Der Sieg ist in Christus. Der Sieg ist da. Jesus selber wird als der Heiland vorgestellt. Der Heiland, der das Böse überwindet in uns, der Dinge heil macht, die kaputt gegangen sind. Wenn wir Verletzungen haben aus der Vergangenheit, Böses erlebt haben, aus der Vergangenheit, das uns bis heute prägt. Er möchte heil machen, er möchte Glauben heil machen, er möchte Verletzungen heil machen. Er ist der Heiland und die Früchte des Heiligen Geistes, die will er in uns wachsen lassen. Frieden, ja, Freude und so weiter. Und er will uns durch die Kraft der Vergebung den Kreislauf des Bösen zerstören lassen. Wir können selber Vergebung aussprechen, weil wir Vergebung erlebt haben. Auch dann, wenn wir zu Unrecht, wenn uns Unrecht angetan wurden. Und das ist der größte Sieg über das Böse, Vergebung. Sehr plastisch stellt das Paulus mal in Kolosser 2, Vers 15 dar, dort sagt er, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er, also Jesus, entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das ist das, worin wir leben. Wir leben im Sieg, wenn wir kämpfen. Aber wir müssen uns auch aufmachen. Und dann in Offenbarung 21, da wird die Klammer geschlossen in der Bibel, weil da geht es um die hundertprozentige Verwirklichung des Sieges. Jetzt kämpfen wir noch und dann haben wir die Verwirklichung in aller Vollkommenheit vor Augen. Erleben wir das. Wir lesen in Offenbarung 21, er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Also haben wir den Sieg, den Jesus uns zuspricht. Ist uns das bewusst? Ist dir das bewusst? Das ist so wichtig, weil wir brauchen dann keine Angst mehr haben. Manche Menschen haben Angst vor dem Bösen. Und es gibt Menschen, die sehen überall einen Dämon und überall sehen die irgendwie was Böses und sind voll Sorge. Und die Welt macht uns ja auch wirklich, kann uns wirklich Angst machen, wenn wir die Nachrichten angucken und dann sehen wir, wie viel Macht das Böse auch noch hat in dieser Welt, wie viel schreckliche Dinge passieren. Aber wenn wir das wissen, dass Jesus der Sieger ist, dann wissen wir, das kann nur zu einem gewissen Grad stattfinden. Gott hat die Kontrolle, Gott hat den Sieg. Nichts passiert auf dieser Welt, von dem Gott nicht weiß und über das Gott nicht letztendlich triumphieren wird. Und das kann uns Angst nehmen, das nimmt uns die Angst, das macht uns furchtlos. Wir brauchen nicht mehr böse Mächte fixiert sein, Angst fixiert, sondern Jesus und Sieges zentriert. Und auf der anderen Seite gibt uns das auch die Freiheit, dem Bösen ins Gesicht zu schauen. Wir als Menschen, da neigen wir dazu zu sagen, das Böse gibt es so gar nicht und nehmen das auch nicht so ernst, wir leben da nicht in dieser, wir schauen das gar nicht an, wir verleugnen das, wir sind doch irgendwie doch gut und so. Aber wenn ich weiß, dass es den Sieg gibt, dann kann ich dem Bösen ins Gesicht schauen. Dann kann ich es anschauen und ich weiß, wir haben in Christus gesiegt darüber. Ich kann den Kampf kämpfen und deswegen betont das Paulus am Anfang und sagt, wir haben den Sieg, deswegen hört gut zu, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Habt Mut, tut nicht so, als gäbe es das Böse gar nicht. Tut nicht so, als ob ihr total unverwundbar seid. Ihr habt einmal Jesus angenommen und dann seid ihr unverwundbar und könnt jetzt so leben. Irgendwann kommt ein Himmel und jetzt könnt ihr euch um eure eigenen Sachen kümmern. Tut nicht so, sondern schaut an, in welchem Kampf ihr steht. Schaut da genau hin als Christen. Werdet mündige Christen und nehmt Anteil an dem Kampf, der stattfindet. Und das können wir machen, weil wir wissen, dass Jesus der Sieger ist. Und dann sagt, deswegen ist das so wichtig und Paulus sagt dann könnt ihr die Realität des siegreichen Kampfes auch in die Augen sehen, wenn ihr wisst, Jesus hat gewonnen. Und dann beschreibt Paulus die Tools. Ja, den Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Stiefel für die gute Nachricht, Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Wortes. Das sind die Werkzeuge oder die Waffen, die Rüstung im Kampf. Zuerst der Gürtel der Wahrheit. Wenn die Wahrheit verloren geht, wächst langfristig nie etwas Gutes daraus. Oder umgedreht, das Böse entsteht immer aus einer Lüge. Es gibt nichts Böses, das aus der Wahrheit entsteht. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg, im Vorwort von Philip Snowden zu E.D. Murrells Buch Truth and the War, also die Wahrheit und der Krieg, da lesen wir den Satz, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Wurde häufig zitiert, fast jedes Mal, wenn ein Krieg tobt, findet man irgendwo dieses Zitat. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Ich kann keinen Krieg führen, ohne die Wahrheit zu verlassen. Kein Krieg würde beginnen, wenn die Wahrheit allen klar werde und gelebt werden würde, dass Liebe wichtiger ist als Macht. Dass Gutes tun besser ist als Böses tun. Dass Vergebung besser ist als Rache und so weiter. Diese ganzen Wahrheiten, die wirklich Bestand haben, die uns Menschen gut tun würden, müssen im Kriegsfall ausradiert werden. Und wenn wir schauen, wie die Kriegspropaganda läuft, ganz, ganz deutlich sieht man das im Zweiten Weltkrieg, aber auch jetzt im Russland-Ukraine-Konflikt, wie viel widersprüchliche Aussagen es da gibt. Wie viel Lüge. In jedem Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Erste, was stirbt, ist die Wahrheit. Aber das ist nicht nur im Kriegsfall so. Auch bei anderen Dingen ist das so. Gier zum Beispiel kann nur entstehen, weil zuvor die Lüge geglaubt wurde, dass Besitz glücklich macht. Diese Lüge wird geglaubt und nur dann entsteht Gier. Selbsthass kann nur entstehen, weil die Wahrheit geopfert wurde, dass man ein wunderbares Geschöpf Gottes ist. Ich kann mich selbst nur hassen, wenn ich aufgehört habe zu glauben, dass ich wunderbar einzigartiges Geschöpf Gottes bin, der mich unendlich liebt und dass ich überhaupt gar nicht mehr geliebt sein kann, als ich es bin in Christus. Und so weiter. Das Böse kommt immer mit der Lüge in die Welt. Auch schon bei der allerersten Sünde in 1. Mose 3, Satan, die Schlange, kommt zu Adam und Eva und was sagt sie? Sie sagt, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, hat er doch gar nicht gesagt. Er hat gesagt, von einem Baum sollt ihr nicht essen. Ihr dürft von allem anderen essen, aber Satan dreht es um. Und dann sagt er, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sagt Satan. Das ist die Lüge. Aber Adam und Eva, die erleben es anders. Der geistliche Tod ist dann dort entstanden. Und dann sagt Satan weiter, sondern Gott weiß, an dem Tage, da er davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das war nicht der Grund Gottes, warum er verboten hat, von der Frucht zu essen, sondern weil er die Menschen schützen wollte. Alles Böse beginnt mit Lüge. Und deswegen sagt Paulus, jetzt zieht den Gürtel der Wahrheit an. Wir müssen geschult sein, darin Wahrheit von dem Falschen und von der Lüge zu trennen. Jesus sagt mal in Johannes 8, Vers 44, dass Satan der Vater der Lüge ist. Er ist der Vater der Lüge. Das Übel von allem, vom Bösen, hat immer seinen Ursprung in der Lüge. Und du und ich, wir können viel Böses von unserem Leben fernhalten, wenn wir von ganzem Herzen die Wahrheit suchen. Ganz viel Leid, ganz viel Böses bleibt uns erspart, wenn wir in der Wahrheit Gottes leben. Auch nicht alles, weil es gibt auch das Böse noch von außen, aber ganz viel, ganz viel. Und selbst wenn uns Böses widerfährt, dann wissen wir durch die Wahrheit, wer wir in Christus sind, wie wir diesem Bösen begegnen können. Unser Christsein ist schwach, wenn wir uns nicht konstant mit Gottes Wahrheit füllen. Im Wort Gottes, in der Zeit mit Jesus, in der Begegnung mit ihm. Wir brauchen das. Zieht den Gürtel der Wahrheit an. Dann gibt es den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es gibt in der Bibel zwei Nuancen von Gerechtigkeit. Die eine Nuance ist die, dass man dem Schwachen hilft. In ganz vielen Bibelstellen, wenn Gott sagt, dass er gerecht ist und dass wir Gerechtigkeit üben sollen, dann steht das im Zusammenhang, dass die Schwachen gespeist werden sollen, den Schwachen, den Armen geholfen werden soll. Das ist unser Auftrag. Das hat was mit Gerechtigkeit zu tun, dass die was haben, die einen Vorteil haben im Leben, warum auch immer, haben ein Geschenk bekommen, dass sie den Menschen, die benachteiligt sind, helfen, dass wir zusammenleben, aufeinander Acht haben. Und das verhindert viel Böses. Und die zweite Nuance von Gerechtigkeit ist die von Christus gewirkte Gerechtigkeit. Die sehen wir teilweise schon im Alten Testament, ganz stark aber im Neuen Testament. Und da sehen wir, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird und schafft. Ganz bekannt ist da dieser Vers, die Rache ist mein, spricht der Herr, ich will vergelten. Das ist etwas, was Gott machen wird. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Und das, auch das hilft gegen das Böse, weil ich weiß, ich muss nicht für Gerechtigkeit kämpfen. Ich muss nicht dem anderen Böses mit Bösem vergelten, sondern ich habe die Kraft zur Vergebung, weil ich weiß, dass Christus mir vergeben hat, aber auch, weil ich weiß, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird, wie auch immer er das tut, es wird gut sein. Also Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und dann die Stiefel für die gute Nachricht. Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen. Ich würde eine ganz einfache Frage stellen. Wo sind deine Füße? Laufen sie dahin, wo die gute Nachricht, wo du die gute Nachricht weitersagen kannst? Nicht nur mit Worten, sondern mit Taten? Es ist ganz einfach. In der Zeit, in der du Gutes tust, kannst du schon mal nichts Böses tun. Das Evangelium, das wird gelebt, soll Raum in uns haben und soll dann gelebt werden für andere Menschen. Es ist eben so, dass wir als Menschen nicht nur dazu da sind, dass wir irgendwann mal uns bekehrt haben und taufen gelassen haben und dann kommt am Ende die Rettung in der Ewigkeit und dann leben wir irgendwie den Rest des Lebens, dass wir einigermaßen irgendwie durchs Leben kommen und dass es uns gut geht und wir beten Gott jedes Mal, wenn uns das Böse passiert, dann soll er uns helfen. Dass darin erschöpft sich der Glaube nicht, sondern darin, dass wir die Zeit, die wir haben, so füllen, dass wir so leben, dass andere Christus durch uns erkennen. Auf unserem Arbeitsplatz, zu Hause, in unserer Nachbarschaft, wo auch immer wir sind. Wir sind berufen, Gutes zu tun. Wir sind berufen, mit unseren Füßen gestiefelt, mit dem Evangelium, ja, der guten Nachricht, durch das Leben zu gehen. Und wenn wir Gutes tun, dann gibt es weniger Böses. Das ist eine Binsenweisheit. Während wir Gutes tun, können wir selber nicht Böses tun. Und wenn wir Gutes tun, verbreiten wir das Gute zu anderen Menschen. Und deswegen gehört das mit zu dieser Waffenrüstung. Es gehört zu uns als Christen ganz selbstverständlich mit dazu, dass wir nicht nur an uns selber denken und wie wir bestehen können, sondern dass wir das Wohl unserer Mitmenschen im Blick haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Gestiefelt mit den Stiefeln, mit der Bereitschaft, das Evangelium weiterzutragen in Wort und Tat. Und dann den Schild des Glaubens, den haben wir auch noch. Wir hatten es vorher über die Wahrheit. Ja, es ist eine Sache, die Wahrheit zu kennen und es ist eine andere Sache, die Wahrheit zu glauben. Und deswegen ist dieses Schild des Glaubens auch so wichtig, weil der Satan schießt Pfeile ab, die unseren Glauben ins Wanken bringen können oder die das Gute in uns ins Wanken bringen können. Und da brauchen wir nicht nur, dass wir die Wahrheit wissen, sondern dass wir ihr auch vertrauen. Das griechische Wort für Glauben hat auch etwas mit Vertrauen zu tun. Das wird auch für Vertrauen benutzt. Und zwar, dass wir Gott mehr vertrauen als den Lügen. Ihm mehr zu vertrauen hält viel Böses fern. Du bist wunderbar gemacht, haben wir vorher gehört. Das ist eine Wahrheit. Aber glaubst du das auch? Das ist Glauben. Glück und Erfüllung ist wirklich in Gott zu finden. Nicht in Familie, nicht in Besitz, nicht in Macht, nicht in Sex, nicht in Lügen, nicht in Egoismus, nicht im Chillen, nicht im perfekten Einklang mit in Selbstfindungsseminaren, sondern allein in Gott. Es ist die eine Sache, das zu wissen, und es ist die andere Sache, das zu glauben und dann auch zu leben. Und das gehört mit zu unserem geistlichen Kampf, dass wir da offene Augen haben und Gott vertrauen, um dann zu erleben, wie er uns segnet. Glauben und Vertrauen wächst in der Gegenwart Gottes und auch im gemeinsam gelebten Glauben, im gegenseitigen Ermutigen. Wenn ihr euch einander erzählt, wie euch der Glaube hilft, wie er euch gut tut, was ihr erlebt habt mit Jesus, das ist so wichtig, das stärkt den Glauben. Bonhoeffer hat mal gesagt, der Glaube im Bruder ist immer größer als der eigene Glaube. Und das stimmt auch. Das stimmt auch. Wir brauchen diese Ermutigungen, brauchen Geschwister, die gemeinsam mit uns durchs Leben gehen. Weil die Dinge erleben wir ja auch, das Böse erleben wir ja trotzdem. Die Enttäuschung erleben wir ja auch, wenn Gott mal Nein sagt oder wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Und da ist es gut, wenn wir den Schild des Glaubens haben, der gestärkt ist, ein starker Schild, der gestärkt ist durch den Glauben, dass Gott es wirklich gut mit uns meint, auch in schwierigen Zeiten. und dann den Helm des Heils. Wir haben das Heil in Jesus und dieses Heil, das wir in Jesus haben, weil er es für uns bewirkt hat, das schützt uns. Zum Beispiel vor Gesetzlichkeit, weil wir wissen, wir müssen das nicht mehr tun, sondern wir sind frei durch Gnade. Und wenn wir das Gute tun, dann aus Freiwilligkeit, weil es das Gute ist und nicht aus Gesetzlichkeit. Er schützt uns vor der Angst vor dem Tod. Ja, wir wissen, das Heil ist in ihm. Wir brauchen am Ende unseres Lebens, können wir vertrauensvoll sagen, Jesus, ich befehle meinen Geist und mich in deine Hände. Nicht, weil ich so gut gelebt habe, sondern weil du mir das Heil geschenkt hast. Ja, der Helm des Heils, der uns bewahrt, auch in den dunklen Stunden des Todes und uns hinüberführt in die Ewigkeit. Das Heil haben wir in Jesus. Wer an ihn glaubt, ist schon gerettet. Das feiern wir zum Beispiel im Abendmahl. Da ist der Ort, an dem wir uns daran erinnern. Was für ein cooler Helm. Dann Schwert des Wortes. Ganz eindrücklich ist da die Versuchung Jesu in der Wüste, wo der Teufel Jesus nicht nur sagt, er nicht nur versucht, auf einer Ebene, dass er sagt, ich zeige dir mal den leichteren Weg und einen Weg des Egoismus, sondern er benutzt sogar das Wort Gottes. Er versucht, Jesus mit den eigenen Worten, mit den Worten Gottes auf die falsche Fährte zu führen. Und wie antwortet Jesus? Auch mit dem Wort Gottes. Er stellt es richtig, er stellt es klar. Man kann mit der Bibel ja viel machen, wenn man einzelne Verse aus dem Kontext reißt. Und wir brauchen einen starken Glauben. Ja, wir brauchen eine starke Erkenntnis und ein gutes Bibelwissen, damit wir hier dem Teufel nicht auf die Schliche gehen. Wir brauchen das Wort Gottes. Kann ich gar nicht oft genug wiederholen. Wir können gar nichts mit Sicherheit über uns und über Gott wissen, wenn wir nicht seine Bibel kennen und sein Wort so nehmen, wie er es gemeint hat. Wir können gar nichts wissen, ob was gut und was böse ist überhaupt, wenn es uns nicht offenbart wird durch ihn. Also lasst es uns aufsaugen, lasst uns zu Bibelkennern werden. Das ist unsere Waffenrüstung. Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Stiefel für die gute Nachricht, Schild des Glaubens, Helm des Heils und Schwert des Wortes. Lasst uns das anziehen, jeden Morgen neu. So wie wir unsere Kleider jeden Morgen neu anziehen, weil wir brauchen sie ja. Wir können ja nicht sagen, wir hatten sie schon mal an, irgendwann vor 5 Wochen, jetzt gehen wir ohne Kleider auf die Arbeit. Ja, das wäre nicht so gut. Und genauso ist es auch mit der geistlichen Waffenrüstung. Wir müssen sie jeden Tag neu anziehen. Jeden Tag uns die Gegenwart Gottes suchen. So gut wir können. Jeden Morgen neu. Machst du das? Wir brauchen das so sehr. Und dann sagt er in diesem Vers 18, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet, geleitet durch den Heiligen Geist. Ja, da schließt Paulus diese Klammer nochmal. Vor der Waffenrüstung hat er gesagt, Christus hat den Sieg. Er ist der Sieger. Seine Kraft können wir anzapfen. Lasst uns nah bei ihm dranbleiben. Und am Ende der Waffenrüstung sagt er das auch nochmal. Ja, zieht die Waffenrüstung an, aber vertraut dabei auf Jesus. Betet, betet, betet. Weil in ihm ist der Sieg. In ihm. Und deshalb ist Gebet das Kerngeschäft im geistlichen Kampf. Wir kämpfen dort für uns und füreinander. Betest du auch für andere Menschen, dass Leute, betest du für die Leute aus deiner Gemeinde, dass sie stark sind im geistlichen Kampf? Betest du für die Leute aus deiner Familie, dass sie stark werden im geistlichen Kampf? Betest du für dich? Lass uns das wieder ganz neu zu unserem Gebet machen. Weil in Christus haben wir den Sieg, der die Welt überwunden hat und das Böse überwunden hat. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Deswegen schließe ich die Predigt mit einem Gebet ab. Bitte steh doch dazu auf. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns den Sieg gegeben hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du stärker bist als alles Böse. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht aufgegeben hast, auch wenn wir als Menschen so oft das Böse wählen, viel mehr als dich, viel mehr nach dem Ego gehen, als in Liebe leben. Und hilf uns dabei, hier als FEG Lörrach, als Einzelne,
das Gute zu suchen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, dich zu suchen, dich zu verherrlichen, von dir das zu empfangen, was du für unser Leben vorgesehen hast, das Leben zu ergreifen, das du für uns hast und das so viel besser ist als alles andere, das in wahre Freiheit führt, in wahren Frieden, zu wahrer Liebe, das uns wahrhaft erfüllt. Wir wollen dich suchen und dir nachfolgen. Hilf uns dabei, dir zur Ehre. Amen. Ein Segen aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Leib und Seele unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. So segne euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.